die Zukunft auswendig kennen. Begeisterung als Naivität anschauen, die ihre altbekannten Ängste als Ratschläge verpackt um die Ohren hauen. Ich schulde dem Leben das Leuchten in meinen Augen. Wann strahlst du? Ich schulde dem Leben das Leuchten in meinen Augen. Wann strahlst du? Ich liebe die, die jeden Einfall ausprobieren, der Erfahrung ein Schnippchen schlagen, sich zwischen Misserfolgen hindurchschlängeln, deren Augen leuchten, wenn sie fragen. Nicht die, die denken, es lohnt sich doch nicht, die immer alles gewusst haben, die sagen, wozu, es macht doch keinen Unterschied, ihre Neugier in Erfahrung begraben. Ich schulde dem Leben das Leuchten in meinen Augen. Wann strahlst du? Ich schulde dem Leben das Leuchten in meinen Augen. Wann strahlst du? Ich liebe die, die staunen können über die Blume auf dem Schrott, die lieber im Jetzt als im Morgen leben und austreten aus dem Trott. Nicht die, die im Vielleicht und im Irgendwann Energie begraben und sich mit grauem Trübsinn ganz einbalsamiert haben. Ich schulde dem Leben das Leuchten in meinen Augen. Wann strahlst du? Ich schulde dem Leben das Leuchten in meinen Augen. Wann strahlst du? Ich schulde dem Leben das Leuchten in meinen Augen. Wann strahlst du? Ich schulde dem Leben das Leuchten in meinen Augen. Wann strahlst du?
Also ich finde es original besser. Und ich meine, ich kannte die schon, als sie noch nicht groß waren. Ich schaute mir das immer im Original an.
Das klingt ja sehr nach Hipster. So.
Ja, also ich schaue lieber Originalton. Da geht ja so viel durch die Synchronisation verloren. Und seit der Mainstream geworden ist, mag ich ihn gar nicht mehr.
Also stellen sich gerade alles bei mir auf.
Typen kannst du nicht leiden.
Ja. Es ist immer egal, wenn es so synchron. Ich finde auch Serien, wenn sie jetzt in der Sprache sind, die ich nicht kann, wenn sich sie auf synchronisiert mir angucken,
ist auch egal. Nicht? Aber es ist so eine Attitüde, ne? Man muss sich irgendwie abgrenzen und sagen, oh, ich kannte sie schon, als sie noch nicht groß waren. Und jetzt,
ich finde es immer schlimm, sowas.
Schlimm.
Also, bevor wir jetzt weiter noch mit unserem Hipster-Gelaber die Leute abschrecken, spielen wir erstmal Musik und danach gibt es ein Opening-Theme aus einem Videospiel, könnte man vielleicht kennen, Final Fantasy VII.
Ah, okay.
Und das ist quasi das Eröffnungsstück daraus. Das heißt ein bisschen abschreckend Opening Bombing Mission.
Ah.
Da geht es aber um quasi Ökoterrorismus in der ganzen Mission. Und danach könnt ihr euch ein Interview, was ich geführt habe, mit Dr. Burkhard Vogel anhören vom BUND.
Ah.
Da geht es um das sogenannte CCS.
Was für Ding?
Ja, CCS. Und wem das nichts sagt, das wird natürlich erklärt, weil das kann ja nicht jeder wissen, was CCS ist. Manche denken vielleicht an CSS, das ist eine Programmiersprache. Das gibt es natürlich auch, aber wer jetzt Fragen über Fragen CCS hat, der kann sich jetzt CCA gerne dranbleiben und das Interview anhören.
CCS, CCA, CB, CBD, CMR, Carsten Majorose, CMR, nee, sag mal, Katis, konnte, ich habe keine Ahnung.
Vor einiger Zeit hat auch der Bundesrat dem sogenannten CCS-Gesetz oder Carbon Capture and Storage, wie es auch ausgeführt heißt, oder ich glaube im Gesetzestext heißt es Kohlenstoffspeicherungsgesetz. Und davon gab es aus Thüringen vom BUND einige Kritikpunkte anzumerken. Und dazu habe ich mir ein Interview Dr. Burkhard Vogel, seit diesem Jahr Landesvorsitzender des BUND in Thüringen, ins Interview geholt. Einen wunderschönen guten Tag an Sie.
Hallo Herr Straßburg, guten Tag.
Bevor wir mit dem ins Inhaltliche gehen, muss man erstmal fragen, was genau ist eigentlich dieses CCS, Carbon Capture and Storage? Können Sie das ein bisschen näher beschreiben, was das eigentlich ist?
Ja, ich versuche das mal. Also Carbon Capture and Storage, das ist die englische Bezeichnung für einen Prozess, bei dem Kohlendioxid, was in industriellen Prozessen anfällt, eingefangen werden soll, deswegen Capture soll gefangen werden, abgeschieden werden und dann sicher gespeichert werden. Und zwar in der Regel unterirdisch in tiefen Speichern dann abgeschieden werden. Auf die Art und Weise soll CO2, was ja ein Treibhausgas ist, aus der Erdatmosphäre entnommen werden, um dann eben den Treibhauseffekt zu minimieren.
Und gibt es da mehrere Formen? Ich kann mir vorstellen, dass es also bei Industrieschloten, wo man immer die ganzen Abgase sieht, dass man das da gut einsetzen kann. Aber gibt es noch andere Formen, zum Beispiel einfach Luft aus der Umluft filtern, um dann das CO2 daraus zu ziehen? Gibt es da verschiedene Formen oder ist das nur diese eine Form, über die jetzt diskutiert wird, das CO2 aus Industrieabgasen abzuleiten?
Also natürlich theoretisch könnte CO2 auch aus der Luft abgeschieden werden, um es dann zu speichern. Es gibt da tatsächlich entsprechende Modellversuche. Da gibt es beispielsweise diesen Versuch in Island. Das Problem ist, dass die CO2-Konzentration in der Luft ja extrem gering ist und deswegen natürlich auch der Aufwand, CO2 aus der Luft abzuscheiden, entsprechend aufwendig ist. Primär zielt dieses Kohlendioxid-Speichergesetz, wie es jetzt heißt und wie es vom Bundestag und Bundesrat Ende November verabschiedet worden ist, zielt es darauf ab, bei Industrieprozessen CO2 abzuscheiden. Entweder bei Verbrennungsprozessen, bei denen CO2 einfach durch den Prozess der Verbrennung eben anfällt, aber auch bei chemischen Prozessen, bei denen CO2 aufgrund des Prozesses selbst entsteht. Beispielsweise in der Zementindustrie. Bei der Zementherstellung fällt CO2 unmittelbar durch chemische Prozesse an. Dort wird Calciumcarbonat, also Kalk, gebrannt und dabei das CO2 ausgetrieben, wie man so sagt. Und dieses dabei frei werdende CO2 soll eingefangen werden im Rahmen der Zementherstellung und dann gespeichert werden.
Und kann man mit solchen Verfahren das gesamte CO2, was bei solchen Prozessen entsteht, abfangen? Oder gibt es da eine technische Quote, über die man bislang nicht hinausgeht, sagen wir 70-80%? Oder ist das wirklich schon 100%, die man da abfangen kann?
Also ich kenne jetzt keine Quote, aber man kann definitiv aus technischen Gründen nie das gesamte CO2 abfangen, weil das einfach technisch sehr aufwendig und schwierig ist und immer Rest-CO2 sozusagen verbleibt, was dann auch in die Atmosphäre gelangt, sodass immer nur ein gewisser Prozentsatz überhaupt auf die Art und Weise eingefangen werden kann, um es dann irgendwo zu speichern.
Und wie genau läuft dann der Prozess ab? Das CO2 wird aus der Luft abgespeichert. Und was passiert eigentlich dann genau? Wird das direkt im Boden verpresst oder muss das erstmal über Leitungen quer durchs Land geblasen werden, wo es dann dort verpresst wird? Wie kann ich mir das ungefähr vorstellen?
Ja, es läuft in etwa so, dass CO2 wird im industriellen Prozess abgefangen aus dem Abgasstrom oder bei entsprechenden chemischen Prozessen, wie gesagt beispielsweise bei der Zementindustrie oder auch in der chemischen Industrie im Rahmen des chemischen Prozesses abgeschieden. Und dann wird dieses abgeschiedene CO2 tatsächlich aufgefangen und über Leitungen transportiert, um es dann dort unterirdisch abzuscheiden und unterirdisch dauerhaft zu lagern, wo entsprechende geeignete Lagerstätten sind. In der Regel sind das ehemalige Erdgasfelder, in denen CO2 dann abgeschieden und gespeichert werden soll. Also Bereiche, in denen ursprünglich Erdgas aus dem Erdboden gefördert worden ist und wo jetzt sozusagen diese ehemaligen Erdgasfelder als CO2-Speicher genutzt werden sollen. Das kann an Land passieren, aber auch in der Nordsee, unterhalb des Meeresbodens sind entsprechende Lagerstätten, die dafür im Rahmen dieses Verfahrens in Frage kommen sollen.
Jetzt könnte man sich ja aus der Thüringer Perspektive fragen, gibt es in Thüringen überhaupt solche Möglichkeiten, viel CO2 vor Ort, also relativ regional, hier in unterirdischen Einlagerungsmöglichkeiten abzuspeichern, oder ist das für Thüringen, kommt das gar nicht mal so sehr in Frage?
Also auch Thüringen käme potenziell als Lagerstätte für CO2-Lager in Frage. Es gibt in Thüringen ja auch Erdgasfelder, die auch befördert wurden und die tatsächlich auch für eine CO2-Speicherung in Frage kommen. Thüringen hat von seiner Geologie her grundsätzlich Potenzial, um als CO2-Speicher dann zur Verfügung zu stehen.
Und wenn man jetzt darüber nachdenkt, ist es ja nicht einfach so ein, wenn ich darüber nachdenke, so ein Verpressen von CO2 in unterirdische Gesteinsschichten ist ja jetzt kein allzu einfacher Prozess. Welche Risiken ergeben sich dann allein aus den verschiedenen geologischen Begebenheiten da unten für den Boden, für Tiere, Pflanzen, für die Umwelt? Kann man das im Vorhinein irgendwie abklären, was es da für Risiken gibt, oder ist das bislang noch relativ unklar, was es da für mögliche Risiken gibt?
Das Problem ist, dass die Risiken eben schwer zu kalkulieren sind. Es gibt viele Forschungsprojekte zum Thema CCS. Es wird CCS auch zum Teil bereits jetzt in anderen Ländern technisch, großtechnisch angewendet. Beispielsweise in Norwegen ist im vergangenen Jahr eine große CO2-Abscheide Anlage im Rahmen einer eines Zementwerkes in Betrieb gegangen. Es gibt aber im Grunde genommen relativ wenig Erfahrungen, beziehungsweise die Erfahrungen, die bestehen, sind eher negativ. Das Problem ist, dass das CO2 ja in sehr großen Tiefen gelagert werden soll. Die Deponien, die angelegt werden sollen, das sind eben, wie gesagt, in der Regel ehemalige Erdgasfelder, in denen Erdgas gefördert worden ist. Und in diese ehemaligen Erdgaslagerstätten soll das CO2 dann wieder reingepresst werden. Man muss sich das vorstellen, das ist poröses Gestein, beispielsweise Sandstein, der relativ porös ist und viele Zwischenräume hat, in die das Gas dann reingepresst werden kann. Und diese Lagerstätten sind in der Regel dann von abdichtenden Schichten, Gesteinsschichten, beispielsweise Tonschichten überdeckt. Dadurch war das Erdgas über Jahrmillionen tatsächlich in diesem Gestein gefangen und konnte auch nicht austreten. Durch die Förderung des Erdgases sind natürlich aber die abdichtenden Gesteinsschichten über den Lagerstätten angebohrt worden und durchbohrt worden, sodass schon allein durch die Bohrlöcher diese abdichtenden Schichten vielfach durchlöchert worden sind. Und wenn jetzt Gas, also CO2, in diese ehemaligen Gaslagerstätten eingepresst wird, dann ist es ja nicht so, dass dort, wo bisher das Erdgas rausgefördert worden ist, danach jetzt nichts mehr ist, sondern dass diese Schichten weiterhin natürlich auch mit Gas oder mit Schichtwasser gefüllt sind. Und wenn jetzt CO2 in diese Schichten reingepresst wird, wird das vorhandene Gas oder vorhandene Lagerwässer, die in diesen Gesteinsschichten sich befinden, verdrängt. Und es ist eben nicht klar, wohin das verdrängt wird. Es kann dann dazu führen, dass beispielsweise belastete Schichtlagerwässer, also Kristallwasser, was sich im Gestein befindet und was auch einen hohen Schwermetallanteil hat, in andere Bereiche verdrängt wird und beispielsweise dann in Grundwasserlagerstätten gelangt und dadurch das Grundwasser verseuchen kann. Oder es wird das Resterdgas, was sich in diesen Gesteinsschichten befindet, verdrängt, wenn CO2 reingepresst wird. Und dieses Erdgas, was ja in der Regel Methan ist, gelangt dann über Spalten und Klüfte an die Oberfläche. Und Methan ist ein sehr klimawirksames Gas und das führt zu einer Verschärfung sozusagen des Treibhauseffektes. Also die Risiken, die mit der Verpressung verbunden sind, sind bisher nicht wirklich gut erforscht und im Grunde genommen schwer beherrschbar, weil in diesen tiefen Schichten bis zu 6000 Meter oder noch tiefer schwer vorhersagbar ist, wie sich das CO2, was dort reingepresst wird, dann verhält und was mit den Gesteinsschichten passiert.
Jetzt könnte man sich ja auch fragen, was passiert, wenn eigentlich nicht nur das Methan austritt, sondern vielleicht auch das CO2, wenn das nicht in die Gesteinsschichten eintritt, sondern in die dann wirklich den belebten Boden, dann kann es, habe ich nachgelesen, kann es dazu kommen, dass der pH-Wert, also der Säuregehalt in der Bodenschicht sich verändert und dadurch auch die Bodenmikroben sich verändern. Gibt es da irgendwelche möglichen Risiken, die dann auch noch uns Menschen weiterhin betreffen? Weil wenn der Boden versauert, hat es ja auch noch Auswirkungen auf Tiere und Landwirtschaft. Gibt es da schon irgendwelche möglichen Studien, die dann ein Risiko mitsehen, oder ist das bislang noch wirklich kaum erforscht in dem Feld?
Also es ist noch verhältnismäßig wenig erforscht, aber auch das Umweltbundesamt sieht die CCS-Technologie kritisch, auch wegen der angesprochenen Risiken der Bodenversauerung. Es kommt zu einer Versauerung, wenn CO2 in entsprechende Bodenschichten eindringt. Das größte Risiko besteht, wie gesagt, dadurch, dass durch die Verpressung des CO2 in entsprechende CO2-Deponien im Untergrund, also in tiefe Gesteinsschichten, dieses CO2 nicht im Untergrund verbleibt, sondern aus diesen Deponien wieder austritt, weil es eben nicht gelingt, das CO2 wirklich komplett sicher dort unten zu verwahren, sondern weil möglicherweise über entsprechende Lecks das CO2 wieder an die Oberfläche gelangt und dann tatsächlich zu einer Versauerung von Böden, beispielsweise auch zum Versauerung von Meeresböden führen kann, wenn CO2 unterhalb des Meeresbodens in Deponien gelagert werden soll. Und diese Versauerung führt natürlich auch zu einer Veränderung der Lebensgemeinschaften und zu entsprechenden Beeinträchtigungen der Umwelt. Also auch diese Effekte sind damit möglicherweise verbunden. Und das Risiko, dass es zu solchen Austritten und zu solchen Lecks kommt, ist nicht beherrschbar, weil, wie gesagt, ehemalige Gasfelder, die für die Gasförderung genutzt worden sind, angebohrt worden sind, damit die Dichtheit dieser ursprünglichen Gasvorkommen aufgehoben worden ist durch das Anbohren. Und wenn jetzt auch unter Druck in diese ehemaligen Gasfelder CO2 eingepresst wird, kommt es erst recht zu Bildung von Rissen und Klüften im Gestein, weil ja neue Spannungen entstehen im Gestein durch den Druck, der erzeugt wird. Und das führt erst recht dazu, dass diese Deponien dann undicht werden und unkontrolliert CO2 austreten kann.
Das hört sich ja alles nach eigentlich einem ziemlich komplexen Vorgang an, um das CO2 abzuscheiden und dann an die richtigen Orte zu bringen. Gibt es dafür in Thüringen überhaupt schon eine vorhandene Infrastruktur, um das CO2 vom Ort des Abfangs zum Ort des Verpressens zu geben? Ist das überhaupt vorhanden oder müsste das erst nochmal mit sehr viel Geldmitteln aus den öffentlichen Töpfen erstmal hergestellt werden?
Tatsächlich sieht das Kohlendioxid-Speichergesetz genau das vor, nämlich den Bau eines bundesweiten Leitungsnetzes für CO2-Leitungen, die vom Ort der Entstehung des CO2s an den entsprechenden Industriestandorten zu den Deponien führen sollen. Dieses Leitungsnetz gibt es bisher so nicht und das Gesetz sieht vor, dass für den Bau dieses Leitungsnetzes ein überragendes öffentliches Interesse festgestellt wird. Überragendes öffentliches Interesse bedeutet, dass, wenn entsprechende Leitungen geplant werden, andere öffentliche Belange, wie beispielsweise der Naturschutz, aber auch beispielsweise die Art der Landnutzung, Landwirtschaft oder Forstwirtschaft, eine geringere Rolle spielen als das Interesse des Baus entsprechender Leitungen. Das heißt, der Bau dieser Leitung hat im Rahmen der Planung dann und im Rahmen der Genehmigung grundsätzlich Vorrang vor anderen Belangen. Und das ist natürlich auch eine fatale fatale Konstellation, weil auf die Art und Weise tatsächlich eine Abwägung der Risiken, die mit dem Bau auch solcher Leitungen verbunden sind, mit anderen Risiken, die beispielsweise für Umwelt- oder Naturschutz dann bestehen oder auch im Rahmen der Landnutzung bestehen, diese Abwägung nicht mehr objektiv gegeben ist, sondern per Gesetz der Bau der Leitung Vorrang hat vor anderen Belangen.
Es ist mir in meiner Recherche immer wieder der Punkt aufgekommen, dass in der wissenschaftlichen Debatte zum Energiesektor in Ländern wie Deutschland, Österreich oder auch in der Schweiz CCS eigentlich keine wirkliche Rolle dahin spielt, was die Reduktion von CO2 angeht. Warum kommt jetzt gerade dieser Vorschlag aus der Politik und warum wird dem jetzt auch noch zugestimmt? Können Sie da irgendwie eine Vermutung, haben Sie da eine Vermutung oder eine Idee, warum jetzt CCS angeblich als grüne Technologie beworben wird und dafür so viel Geldmittel bereitgestellt werden?
Also vordergründig wird die CCS-Technologie begründet damit, dass in bestimmten Bereichen CO2 entsteht, ohne dass sich das sozusagen ändern lässt. Beispielsweise bei der Zementherstellung entsteht CO2 durch den chemischen Prozess der Zementherstellung. Und es wird argumentiert, wenn wir den Klimawandel bekämpfen wollen, müssen wir auch diese CO2-Emissionen in den Griff kriegen. Und wir haben keine andere Möglichkeit, weil sie eben durch den Prozess entstehen, wir haben keine andere Möglichkeit, als dieses CO2 aufzufangen und dann unterirdisch zu lagern. Das ist die vordergründige Argumentation für die CCS-Technologie. Faktisch sieht das Kohlendioxid-Speichergesetz aber vor, dass CCS überall bei allen Industrieprozessen eingesetzt werden darf, also auch bei der Verbrennung fossiler Energieträger, beispielsweise bei der Erdgasverbrennung, auch bei der Kohleverstromung. Überall darf jetzt ab sofort CCS eingesetzt werden. Das heißt, CCS ist eine Technologie, mit der insbesondere die fossile Lobby ihr Geschäftsmodell des Einsatzes fossiler Energieträger weiter in die Zukunft tragen will und auf die Art und Weise den Einsatz fossiler Kraftwerke auch in der Zukunft unterstützen will, weil dann argumentiert wird, für den Klimawandel ist das kein Problem, weil wir können ja das entstehende, anfallende CO2 unterirdisch deponieren und dadurch der Atmosphäre entnehmen. Aber die faktischen Risiken, die damit verbunden sind und auch der Aufwand, der technische Aufwand, der damit verbunden ist, ist so hoch, dass das im großen Umfang, im großen Stil tatsächlich faktisch gar nicht möglich sein wird, CO2 unterirdisch zu deponieren. Der allergrößte Teil des CO2s, welcher auch beim Einsatz fossiler Energieträger frei wird, wird auch in Zukunft in die Atmosphäre gelangen. Der Weltklimarat geht davon aus, dass vielleicht gerade mal 2% beim Einsatz fossiler Energieträger entstehenden CO2s in Zukunft über CCS tatsächlich abgespeichert werden kann. 98% wird weiterhin in die Erdatmosphäre gelangen.
Sie haben eben den IPCC, also den Weltklimarat, auch angesprochen und der verwendet ja auch in allen seinen Modellierungen zu dem Erreichen des 2-Grad-Ziels CCS-Technologien in einem beschränkten Rahmen, aber immer noch in einem gewissen Rahmen. Ist CCS für das Erreichen der Klimaziele in einem begrenzten Rahmen immer noch für Sie ein notwendiger Baustein in der Bekämpfung des Klimawandels?
Nein, CCS ist kein notwendiger Baustein. Wie gesagt, CCS fällt bei bestimmten Prozessen prozessbedingt an, bei chemischen Prozessen oder bei der Zementindustrie. Bei der Zementindustrie ist es so, dass wir den dabei anfallenden CO2-Anteil unter anderem durch andere Ausgangsmaterialien erheblich reduzieren können. Wir können zum Beispiel Ton statt Kalkstein im gewissen Umfang einsetzen, was den CO2-Anteil bei der Zementherstellung erheblich reduziert. Und wir können grundsätzlich natürlich auch uns fragen, ob wir überhaupt auf Zement als Baustoff, als Rohstoff für die Bauindustrie in dem Umfang setzen müssen, wie wir es bisher tun. Es gibt viele Möglichkeiten, auch Zement zu ersetzen, beispielsweise durch Ton oder auch natürlich durch Holzbau. Und insbesondere natürlich auch durch das Recycling von Baustoffen, was bisher absolut unterrepräsentiert ist, was aber natürlich den Zementverbrauch deutlich reduzieren kann. Auch in der chemischen Industrie fällt prozessbedingt CO2 an, aber häufig bei der Herstellung von Kunststoffen. Und auch da müssen wir uns fragen, ob der Umfang der Kunststoffproduktion, wie er betrieben wird, in dem Umfang überhaupt weiter fortgesetzt werden kann. Wir müssen weg von der Produktion zusätzlicher Kunststoffe hin zu Recyclingmaterialien, die umweltverträglich sind. Und wenn wir diese Wege einschlagen, dann sind wir auf CCS als Technologie zur Bekämpfung des Klimawandels nicht angewiesen. Im Übrigen, der allergrößte Anteil, das habe ich ja schon ausgeführt, der klimaschädlichen Gase entsteht natürlich durch die Verbrennung fossiler Energieträger. Und wenn wir statt fossile Energieträger erneuerbare Energien verwenden, dann schaffen wir auch, es den Klimawandel einzudämmen und sind auf CCS als Technologie nicht angewiesen.
Jetzt wird ja in der bisherigen Debatte immer darüber diskutiert, wie man dieses CO2, was gewonnen wird, in die Erdschichten verpressen kann. Gibt es dadurch nicht auch einen quasi Konflikt, wenn man sagt, man bohrt in solche Löcher rein und man hat dann Konflikte mit zum Beispiel Geothermie oder Offshore-Windanlagen, wenn man jetzt das CO2 vor der Küste verpresst und nicht unbedingt in Gesteinsschichten? Sehen Sie da möglicherweise kommende Konflikte, wenn es dann noch keinen rechtlichen Rahmen dafür gibt, welche Bodenschichten jetzt für was genutzt werden können?
Tatsächlich ist das ein Konflikt. Wir wollen jetzt einerseits, soll das Leitungsnetz für CO2-Leitungen errichtet werden. Wir haben gleichzeitig im Moment schon große Stromleitungen, die unterirdisch verlegt werden. Wir wollen ein Wasserstoffnetz in Deutschland errichten. Also schon da gibt es einen Konflikt im Hinblick auf die Nutzung sozusagen unserer Böden bzw. unserer unterirdischen Räume, für die wir tatsächlich eigentlich eine Raumordnung benötigen würden, die das so ordnet, dass wir überhaupt entscheiden können, wo es Konflikte gibt und wo es keine Konflikte gibt. CCS, die Deponien sind, wie gesagt, sehr tief im Erdboden, also bei etwa 6000 Meter tief. Also da gehen wir in sehr tiefe Erdschichten rein. Aber da kann es tatsächlich, wie Sie angesprochen haben, zu Konflikten mit der Nutzung von Geothermie kommen. Ich erinnere außerdem daran, dass zurzeit auch die Suche nach einem Endlager für atomare Abfallstoffe läuft. Und auch diese Suche nach diesem Endlager steht natürlich in Konkurrenz zur Nutzung von Deponien für CO2, sodass wir auch hier natürlich Konflikte haben, die in diesem insgesamt sehr intensiv genutzten Bereich in der Bundesrepublik, die sehr stark sozusagen sowohl den oberirdischen als auch den unterirdischen Raum in Anspruch nimmt, die zu Konflikten führen wird. Und diese Konflikte sind bisher nicht wirklich gut gelöst. Es gibt auch keine wirkliche Planung bundesweit, die hier diese Konflikte bearbeitet und Entscheidungsmaßstäbe setzt, nach denen solche Deponien dann geplant werden.
Wenn wir jetzt mal von dem positivsten Weg ausgehen und wir reduzieren alle Kohlenstoffemissionen, die nicht vermeidbar sind, könnte man nicht einfach auch den Weg gehen, das abgeschiedene CO2 nicht einfach in den Boden zu verpressen, sondern zum Beispiel als Ausgangsstoff für chemische Industrie zu nutzen, anstatt es in einem recht heiklen Manöver unter die Erde zu bringen? Wäre das eine Möglichkeit für den wirklich letzten Rest Kohlenstoffdioxid aus der Luft, den eigentlich für die chemische Industrie oder für andere Produkte zu verwenden, um halt auch in langfristig verwendbaren Produkten die zu verwenden? Wäre das für Sie eine Möglichkeit, wo CCS möglicherweise ein sinnvoller Anwendungsfall wäre?
Das Problem ist, dass CO2 selber, das Gas, ist ein sehr energiearmes Erdgas, wenn es für andere Rohstoffe eingesetzt werden soll, muss ich sehr viel Energie wiederum investieren, um es sozusagen umzuwandeln in einen Rohstoff, der dann für andere, als Ausgangsstoff für andere Produkte verwendet werden kann. Das heißt, letztendlich ist der Aufwand, den ich betreibe, um CO2 nutzbar zu machen für andere Stoffe, höher als, ja, als das Risiko, was mit dem damit verbunden ist, dass unvermeidbares Rest CO2 in die Atmosphäre gelangt. Wenn es uns gelingt, tatsächlich einen vollständigen Wechsel von fossilen Energieträgern auf erneuerbare Energien umzusetzen, und das wird uns gelingen, rein technisch ist das problemlos möglich, wir müssen es einfach nur tun, dann haben wir einen so großen Einspareffekt beim Ausstoß von Treibhausgasen, dass die verbleibenden Treibhausgase auch durch die Pufferwirkung, die die Ökosysteme haben, ich denke da beispielsweise an die Ozeane, aber auch an die Landbiomasse, also an Bäume, die CO2 aufnehmen und auch übergangsweise speichern, oder die Speicherung von CO2 im Boden, dass diese Speicherwirkung ausreicht, auch unvermeidbare CO2-Produktionen im Rahmen der industriellen Prozesse aufzunehmen, sodass wir nicht darauf angewiesen sind, CO2 im Rahmen chemischer Prozesse so umzuwandeln, energieintensiv so umzuwandeln, dass es anderweitig genutzt werden kann.
Also für Sie wäre der Weg zu einer wirklich grünen und klimafreundlichen Wirtschaft nicht über CCS gesichert. Wenn wir jetzt uns jetzt mal die Frage stellen können, wenn Sie bestimmen könnten, wie man eine klimafreundlichere und grünere Wirtschaft aufbauen könnte, über welchen Ansatzpunkt würden Sie da zuerst gehen? Sagen Sie jetzt Reduktion von CO2 aus dem Verkehr oder aus der Wirtschaft, wo würden Sie da zuerst einsetzen?
Also im Grunde genommen ist es ganz einfach. Wir müssen Brennstoffwechsel vollständig vollziehen. Wir müssen aufhören, fossile Energieträger einzusetzen, weil durch den Einsatz der fossilen Energieträger der Klimawandel weiter vorangetrieben wird. Wenn wir vollständig umsteigen und ausschließlich erneuerbare Energien nutzen für die Energieerzeugung, dann ist der größte Anteil der Vermeidung klimaschädlicher Gase realisierbar, und wir haben sozusagen ja hier einen riesigen Schritt im Hinblick auf die Eindämmung des Klimawandels vollzogen. Darüber hinaus müssen wir natürlich insgesamt unsere Wirtschaft auf eine Kreislaufwirtschaft umstellen, insbesondere wenn es darum geht, Baustoffe herzustellen, die wir für das Bauen nutzen. Also sprich, wir müssen weg von der Zementherstellung hin zu Baustoffrecycling oder zu nachhaltigen Baustoffen wie Holz oder auch zu umweltverträglichen Baustoffen wie beispielsweise Ton oder Lehm, mit denen wir genauso gut bauen können, wie es mit der Zementbauweise der Fall ist. Und auch natürlich müssen wir beim Verkehr umsteuern von der vom Verbrenner Antrieb hin zur Elektromobilität, aber das, da schließt sich der Kreis wieder weg von dem Einsatz fossiler Energieträger. Bisher wird ja für den Verbrenner fossile Treibstoffe genutzt, und wenn wir da umsteigen auf Elektromobilität, dann können wir auch einen klimaneutralen Verkehr realisieren.
Das war für uns im Interview Dr. Burkhard Vogel, seit diesem Jahr Landesvorsitzender des BUND Thüringen. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit für uns genommen haben.
Ja, vielen Dank. Danke für das Interview.
Und wer sich das nochmal in ganzer Länge anhören will, kann das auf unserer Seite finden, radio-frei.de. Da könnt ihr euch das gesamte Interview nochmal anhören, wenn ihr was verpasst habt oder es nochmal in Ruhe euch anhören wollt.
In this gothic underground city, we all sin. If I too busy raising hell. Everything I know I am, you should go and save yourself. Thought you had my number, huh? Congratulations, played yourself. Yeah. Underground utopia, dynasties and dystopia. Fear is never an option, so dying is not a real phobia. I'm beating the odds, rising to every occasion. I never defeated the gods. Switch up the mind, nothing but champions coming. I'm rolling up one of those squads. Hopes filled, but like back then. Talk back till I snap back. This ain't brown, this that dark black. This that pitch black, jet black. Snap your ex, watch me give them flashbacks. Pressure's rising fast as lightning, they can't stop it now. If you ain't talking realness, then just change the topic now. They laughing at the top like they can't see the bottom. And they thought I needed help, but I got hit without them. I am sharper than a pack of 100 razor blades. When the smoke clears out of here, but they name go fade. I'ma be here doing it my way. They said I should change it up, but what did I say?
Get that magic all on me, I feel like I'm Tracy McGrady. Enemy circle around me 360, I count them with 8. I've been equipped with the spirit beside me since I was a baby. Just getting chaotic, I made me a product for causing the chaos. Right, you want it right? This gothic underground city, we all sin. If I bring a couple rounds with me, then we all win. I came back and brought that crown with me, the king's 10. Break your necklace and your neck, cause everybody's on your head.
Stop.
so kann man doch mal weiter starten in den Tag. Ihr hört immer noch Radio Frei und wir machen jetzt noch ein kleines überregionales Thema. Vor einer Woche oder vor, glaube ich, 2 Wochen jetzt sind ja schon, war ja dieser Gründungstag der jungen Alternativen in Gießen und da waren ja auch das Widersetzen-Bündnis dabei. Mhm. Und die sind ja wahrscheinlich auch dann im nächsten Jahr dabei, wenn hier in Erfurt die AfD sich hier trifft in Erfurt und die treffen sich hier und widersetzen sich, wie es halt auch im Namen steht. Und da hat Donata mal mit den Leuten vom Widersetzen-Bündnis gesprochen und das finde ich, muss man vorher ein bisschen erklären, da geht es um die verschiedenen Finger. Da geht es jetzt nicht um die Finger, die Leute dabei haben, sondern das ist quasi die Bezeichnung von den Leuten aus Gießen, Jena, Leipzig, Erfurt, die tun sich quasi zusammen wie die Finger einer Hand, um sich gegen die AfD und gegen die AfD-Jugendorganisation zu widersetzen quasi.
Die Struktur des Bündnisses Widersetzen hat so eine Fingerstruktur. Ah, ist da.
Also so ein bisschen dezentral, die sich zu bestimmten Tagen treffen oder zu bestimmten Organisationen und dort treffen sich und widersetzen sich gegenseitig gegen die AfD in dem Fall. Und da hat Donata mit denen sich letzte Woche unterhalten, was jetzt die Pläne vor allen Dingen sind und wie das in Gießen jetzt aus deren Sicht war.
Hallo, heute darf ich im Studio 2 Leute vom Auf die Plätze-Bündnis Erfurt begrüßen. Stellt euch doch einmal kurz vor.
Ja, hi, schön, dass wir da sein können. Ich bin Moritz vom Auf die Plätze-Bündnis und wir sind ein Bündnis, was seit 10 Jahren in Erfurt aktiv ist. Ja, die Stadt versucht nicht, rechten Aufmärschen zu überlassen, deswegen antifaschistische Proteste auf die Straßen in Erfurt bringt. Und, ja, ich studiere hier und bin jetzt seit 3 Jahren aktiv beim Auf die Plätze-Bündnis.
Ja, genau, und ich bin Ria. Vom Auf die Plätze-Bündnis auch. Moritz hat ja schon ein bisschen was dazu gesagt gerade. Genau, ich bin auch Studentin aus Erfurt und bin so hier und da immer mal wieder beim Plätze-Bündnis aktiv.
Wie war denn so die Stimmung im Erfurter Finger oder da, wo ihr jetzt wart?
Ich glaube, die Stimmung war ganz gut, würde ich jetzt mal so sagen. Also ja, ich glaube, wir sind relativ motiviert an dem Tag reingestartet und hatten, glaube ich, auch eine gute Erfahrung vor Ort und auch, also an so einem Blockadepunkt gab es zum Beispiel zwischendurch Yoga, wo eine Person dann spontan gesagt hat, komm, wir sitzen hier jetzt ganz lange auf der Straße, wir bewegen uns jetzt ein bisschen zusammen. Also es war, ja, ich würde sagen, die Stimmung war gut und gleichzeitig ist natürlich auch viel an dem Tag passiert, was irgendwie nicht so einfach war oder, also ich glaube, wir waren uns natürlich auch irgendwie alle bewusst, warum wir dort sind und dass es jetzt irgendwie nicht nur eine Spaßveranstaltung ist, sondern dass wir ja irgendwie auch ein Ziel dort hatten. Und ja, ich glaube, in Kombination mit auch dann schon auch Polizeigewalt, die entweder erlebt oder gesehen wurde oder auch einfach jetzt danach von der viel berichtet wird, ja, ist, glaube ich, eine gemischte Stimmung, mit der man aus so einem Tag rausgeht. Und trotzdem würde ich sagen, ist so ein Gefühl von einem Erfolg oder irgendwie, dass es so ja einfach sehr sinnvoll und gut war, dass wir an dem Tag dort waren, mit dem viele rausgegangen sind. Ich glaube, viele können sich auch vorstellen, das nochmal zu machen und da weiterzumachen.
Welche Formen des zivilen Ungehorsams kamen denn in Gießen zum Einsatz?
Ja, wir haben uns vorhin noch kurz darüber unterhalten, wie wir zivilen Ungehorsam überhaupt definieren würden. Am Ende ja, war es, glaube ich, an dem Tag einfach viel als Masse unterwegs zu sein und ja, sich oft auf die Straße zu setzen oder halt in den Weg zu stellen und nicht zur Seite zu gehen und dabei vor allem halt von der Größe der Gruppe zu profitieren. Ich glaube, auch da wieder, was du vorhin angesprochen hast mit diesen Fingerstrukturen, haben wir einfach gemerkt, dass ja, wie kraftvoll es ist, mit so vielen Menschen da unterwegs zu sein und an verschiedenen Orten gleichzeitig. Genau, aber ich würde sagen, die Hauptaktionsform oder sowas in dem zivilen Ungehorsam war vor allem einfach Sitzblockaden. Genau, und ich glaube, das ist auch nochmal wichtig zu sagen, dass, also der zivile Ungehorsam ist ja auch eine sehr friedliche Aktionsform, weil es einfach, ja, ein Ding ist von, wir setzen uns hier hin, wir machen keinen Platz, wir bleiben einfach hier, aber von uns geht keine Gewalt aus. Und das war an dem Tag auf jeden Fall auch, ja, zu spüren, dass die Leute einfach ja, sehr entschlossen waren, sich in den Weg gestellt haben, aber eben es auch auf jeden Fall von unserer Seite aus sehr friedlich und solidarisch zuging.
Und auch so die Frage, wieso es zivilen Ungehorsam braucht zu einem Tag, die kommt auch immer wieder auf. Und ich glaube, da ist es wichtig, sich nochmal in den Kopf hervorzurufen, dass mit welcher Partei und welcher Jugend wir es da eigentlich zu tun haben. Also die Junge Alternative war selbst vom Verfassungsschutz rechtsextrem eingestuft so, und das muss viel bedeuten, wenn deutsche Behörden irgendwie eine Junge Alternative als rechtsextrem einstufen, und die haben Kontakte mit den sächsischen Separatisten in Rechtsterrorismus rein etc. Und deswegen war es einfach auch von vornherein klar, dass Widersetzen das Ziel hat, sich diesem Kongress und dieser Gründung einfach wirklich auch im wahrsten Sinne des Wortes zu widersetzen. Und dafür braucht man eben ganz viele Leute, wie 15.000 einfach auch ziemlich viele sind. Dann wurde sich mal bequem gemacht auf einigen Bundesstraßen, und das war auch gut so.
Wie habt ihr denn Polizeigewalt und Polizeipräsenz wahrgenommen in Gießen?
Also die Polizei war mit PolizistInnen aus 15 Bundesländern da, und es war ein enormes Polizeiaufgebot. Das hat dazu auch beigetragen, dass die Situation einfach auch dass eskalierendere Situationen gab, denn die Polizei hat eine massive Polizeigewalt angewandt, bei vielen Protestformen auch, vor allem bei den Aktionen von Widersetzen. Und man muss auch klar sagen, dass viele Dinge, die die Polizei gemacht hat, einfach nicht verhältnismäßig waren. Also bei Polizeigewalt ist immer die Frage, die Polizei hat rechtlich einfach irgendwann die Möglichkeiten, Gewalt anzuwenden. Die muss eben nur verhältnismäßig sein. Heißt, sie muss irgendwie einen Zweck verfolgen, und sie muss auch das mildeste Mittel sein. Heißt, sie dürfen nicht einfach so draufhauen. Aber genau das ist passiert. Vor allem zum Beispiel das Video, was auch sehr viral ging, was in vielen Netzwerken eine Rolle gespielt hat, vom Goldenen Finger 2, von Gold 2, wo einfach ein Demonstrationszug von 1.000 bis 1.500 Menschen über eine Straße läuft, über eine Bundesstraße, und die Polizei grunzend und schreiend auf die Personen drauf zurennt, ohne Vorankündigung, und mit Schlagstock die Leute über Leitplanken boxt und wirklich auch gnadenlos verletzt und einfach wahllos, ohne Vorankündigung drauf losrennt. Da muss man einfach sagen, dass es nicht verhältnismäßig war, und das haben auch RechtsanwältInnen kritisiert, und das ist auch wichtig, dass man denen jetzt eine Stimme schenkt. Genauso gab es Situationen, wo die Polizei verhindert hat, dass Leute die 112 anrufen, also Leute, die wirklich verletzt waren, die Platzwunden hatten etc., die mussten ärztlich versorgt werden, und das wurde durch die Polizei verhindert, und das sind Dinge, die sind wahllos, die sind willkürlich und einfach auch klar zu verurteilen. Und die Polizei hat dort mehr zur Eskalation beigetragen als zur Deeskalation, ist so unser Fazit. Ja, was in der Presse so abgeht, dann sehen wir irgendwie in Posseck den Innenminister von Hessen, der davon spricht, es seien bürgerkriegsähnliche Zustände verhindert worden oder seien da gewesen. Ich weiß gar nicht mehr den genauen Wortlaut. Allerdings muss man da auch einfach sagen, wer die bürgerkriegsähnlichen Zustände verursacht hat, wenn man die sehen will, dann war das die Polizei. Die Polizei war mit Räumpanzern da, war mit Wasserwerfern da, die extremst hart eingesetzt wurden und auch einfach ohne Rücksicht auf Verluste und in keinster Weise verhältnismäßig. Ja.
Wie schätzt ihr denn die Wirkung der Aktion ein am Samstag und jetzt auch im Abstand von ein paar Tagen?
Ja, ich glaube, es ist immer so ein bisschen spannend zu schauen, die Wirkung, in wem die Wirkung quasi ausgelöst wird. Also ich glaube, wenn ich jetzt erstmal bei uns bleibe und den Leuten, die dort waren, dann hat das auf jeden Fall für viele eine positive Wirkung. Wie gesagt, einfach die gelebte Solidarität an dem Tag und bestärkt aus so einer Aktion herauszugehen. Und ja, ich glaube, dann wird sehr unterschiedlich berichtet über die Aktion. Also was Moritz gerade gesagt hat zu Polizeigewalt, ja, da sehen wir ja irgendwie auch, dass die Berichterstattung nicht wirklich mit dem zusammenpasst, was vielleicht auch vor Ort an dem Tag passiert ist. Und ich glaube, dann ist es auch sehr gut und wichtig, sich zum Beispiel auch bei den Kanälen von Widersetzen nochmal zu informieren und zu schauen, wie hat denn das Bündnis selber die Aktion an dem Tag wahrgenommen. Ja, ich glaube, ich meine, man kann eigentlich klar sehen, wir haben da krass diese Neugründung oder diese Tagung von der AfD-Jugend verzögert an dem Tag. Wir waren krass viele Menschen auf der Straße und es gab, glaube ich, auch viel Frustration. Und ich glaube, das sieht man auch in den Medienberichten so, dass irgendwie klar ist, wir waren sehr wirksam an dem Tag. Und ich glaube, das verstehen die Menschen auch. Genau, aber gleichzeitig ist es einfach sehr unterschiedlich, wie dazu darüber gesprochen wird, glaube ich, gerade. Ja, und was vielleicht auch noch cool ist zu erzählen, ist, dass wir ja, auch vor Ort dann in Gießen, als wir dort waren, wirklich nicht wahrgenommen haben, dass die Leute irgendwie Angst vor uns haben oder so, sondern eigentlich im Gegenteil total viel Solidarität erfahren haben. Also super viele Menschen hatten Banner vorbereitet, die aus den Fenstern hingen, haben applaudiert und gewunken, wenn wir durch die Straßen gelaufen sind. Und ich hatte das Gefühl, die Menschen sind total dankbar, dass eben nicht einfach an dem Tag das so passieren kann, ohne dass Leute sich der AfD-Jugend in den Weg setzen, sondern ja, dass da ganz viel Dankbarkeit auch dem Protest gegenüber war und den Menschen, die extra dafür nach Gießen angereist sind. Und ich glaube, das hatte auch eine Wirkung auf die Menschen in Gießen zu sehen. Ja, wir sind hier irgendwie auch heute nicht alleine, sondern werden irgendwie unterstützt von ganz, ganz vielen anderen Menschen.
Nee, ich glaube, insgesamt war es einfach ein krasser Aktionstag, den man auch irgendwie so ein bisschen noch verarbeiten muss auf jeden Fall. Aber im Großen und Ganzen kann man einfach auch stolz sein, einer von 50.000 Leuten dort gewesen zu sein, und es war ein ganz breites Bündnis, und das macht irgendwie auch diesen Protest so stark und hat erst so wirkkräftig gemacht.
Ich glaube, das Einzige, was ich noch sagen würde, behaltet ja Juli schon mal im Kopf. Ja. Markiert euch das erste Juli-Wochenende im Kalender und haltet irgendwie die Augen und Ohren offen, wenn es dazu Informationsveranstaltungen oder so in Erfurt gibt.
Ja. Dann danke ich euch ganz, ganz doll, dass ihr bei Radio Frei vorbeigeschaut habt. Danke für eure Eindrücke. Und ich wünsche euch noch einen schönen Tag.
Danke auch.
Danke dir.
Soweit Donata im Interview mit den beiden. Wir sind jetzt natürlich schon fast am Ende der Sendung. Ich bin immer wieder überrascht, wie schnell 2 Stunden dann doch schon vorbeigehen können.
Die Zeit, die steht fest wie...
Ja, jetzt kommt wieder das Alter durch, aber darüber wollen wir.
Das ist ja gar nicht wahr. Gerade im Alter vergeht gefühlt die Zeit schneller. Die rast. Man sagt ja, die Zeit vergeht, man sieht es an Kindern, die Zeit rast und so weiter. Ist sie natürlich gerast. Noch 5 Minuten, dann ist es 11, dann muss man sich auf Mittag vorbereiten, 12 gibt es Essen und so weiter. 2 Stunden unterdessen, und morgen gibt es wieder ein Unterdessen, das Tagesmagazin auf Radio Frei. Wenn ihr sagt, wir wollen mitmachen, wir wollen auch zuarbeiten, sowas kennen wir schon lange, dann kommt ihr vorbei in der Johannesstraße 156, denn wir sind ein freies Radio, bedeutet, dass es Möglichkeiten gibt, mitzumachen, mitzutun, hinter den Kulissen Beiträge produzieren oder auch am Mikrofon zu stehen, redaktionelle Verantwortung zu nehmen, eine ganze Sendung, erstmal mitlaufen. Mitlaufen ist auch eine gute Idee. Also kommt gern vorbei, und da spielt das Alter übrigens keine Rolle.
Ja, das nehme ich. Ich muss einen kleinen Teaser machen für morgen. Ich weiß nämlich schon, was ein Beitrag in der Sendung sein wird. Ach. Reino wird einen Beitrag spielen zu den Wehrpflichtstreiks, die jetzt am Freitag waren. Da war Caro aus unserer Jugendredaktion mit dabei, hat aufgenommen, hat ein paar Eindrücke gesammelt, hat dort eine kleine Umfrage gemacht, wie es halt da war, bei dieser Streik dabei zu sein. Was natürlich, konnte nicht mit dabei sein. Ich hatte ein Interview, was ihr gerade gehört habt, zu dem Zeitpunkt. Aber ich finde es interessant, mal so die Perspektive der jungen Leute, die bei dem Streik dabei waren, zu hören.
Die Perspektive der jungen Leute, wie alt bist denn du, sag mal. Ja, jung, alt, schön. Am Mikrofon war Asmus und Carsten. Wir sagen tschüss und auf Wiederhören. Bis zum nächsten Mal. Feedback, Rückmeldung sehr gern an redaktion@radio-frei.de und eine große Mediathek mit vielen Beiträgen, Möglichkeiten der Kontaktaufnahme im großen Archiv auf radiofrei.de. Tschüss.
Tschüss und bleibt uns gewogen.
Okay. 머리는 연성유기통 영침 저는 수저구리죠 심리서리 수거리다 주부부루 버려놓고 꼭 부렸다 우주파 대모양과 강화기 얼기설기 선생 이번 때 정별편 주루루 역과 삼기떡과 병과 증청 생초 놓고 조란산조 문질 저기 악내강 처녀 공과 양편에다가 버려놓고 정단수단 첫백이며 인삼치 도라지치 낙지연포 공기를 가진 양념 모아놓고 산채고사리 수분 미나리 또 끝에 만나장 주루루루 들어오고 정동화로 백탄수 부채질 활활 계란을 툭툭 깨